2. Timotheus 3, Vers 10 bis 17. Du aber hast genau erkannt meine Lehre, mein Betragen, meinen Vorsatz, meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe, mein Ausharren, meine Verfolgungen, meine Leiden, welcherlei Leiden mir widerfahren sind in Antiochien, Ikonium, in Lystra, welcherlei Verfolgung ich ertrug, und aus allen hat der Herr mich gerettet. Alle aber, die auch gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Böse Menschen aber und Gaukler oder Zauberer oder Betrüger werden im Bösen fortschreiten, indem sie verführen und verführend werden. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist. Denn du weißt, von wem du gelernt hast, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Seligkeit durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem Werk völlig geschickt. Also ihr merkt schon, das ist ein ganz gewaltiger Text, den wir vor uns haben, und die Zeit reicht nicht, auf alle Punkte ausführlich einzugehen. Das ist schade, aber wir werden versuchen, wenigstens einen Überblick zu geben. Wir haben heute Vormittag über die ersten 9 Verse einiges gehört, wo wir eine ungeschminkte Beschreibung der letzten Tage damals am Lebensende des Paulus bekommen haben, aber noch viel zutreffender für unsere gegenwärtige Situation in der Christenheit und leider auch in vielen Gemeinden, in denen wir leben. Aber dieser geschilderte rasante Abfall vom biblischen Glauben darf niemals ein Grund sein, dass wir resignieren, dass wir uns irgendwie abschotten oder wie von Umständen gelähmt ganz passiv auf die Entrückung des Herrn warten. Das ist schon angedeutet worden. Unser Bruder Werner Mücher hat auch darauf hingewiesen, dass die Gefahr immer besteht, dass man sagt, ist alles am Ende, der Herr kommt bald, also Nachtmütze auf, gehen wir schlafen, bis der Herr kommt. Das darf niemals der Fall sein. Und hier möchte Paulus den Timotheus und uns vor diesem Sog der Schlammlawine und dem Sog der Trägheit und Resignation wie vor einem Ebola-Virus bewahren. Deswegen hier diese deutlichen Worte. Und er weckt uns auf mit einem Posaunenstoß, könnte man sagen, wie die silbernen Trompeten in 4. Mose 10, die geblasen oder in die gestoßen wurde. Du aber, zweimal in dem Abschnitt, den wir gelesen haben, das dritte Mal hat schon der Matthias heute Morgen erwähnt, und dieses Du aber, das soll uns aus jeder Art von Starre oder Rückzugsmentalität herausrufen. Und ich bete und hoffe, dass dem Herrn das an diesem Tag gelingt. Egal wie unsere Umstände sind, egal wie trübe die Zukunftsaussichten sind, egal wie groß der Widerstand sein wird, wenn wir als Einzelkämpfer zu den geistlichen Waffen greifen, es gilt heute wie damals ein dreifaches Du aber, das uns ermutigt, kräftigt und uns auf unseren Auftrag ausrichtet. Ich denke, uns allen ist klar, dass Entmutigung in unserer Zeit ein scheinbar unbesiegbarer, rasant um sich greifender Bacillus ist, der sich lähmend auf unsere Mitgeschwister auswirkt. Ich las vor 2 Tagen in meiner stillen Zeit in der fortlaufenden Bibellese Psalm 69, und da habe ich mir neu diesen wunderschönen Vers unterstrichen. Psalm 69, Vers 7. Lass nicht durch mich beschämt werden, die auf dich harren, Herr der Heerscharen, oder Herr Zebaoth würde Luther übersetzen. Ist das nicht ein wunderschöner Vers? Da betet David, lass nicht durch mich beschämt werden, die auf dich harren, Herr der Heerscharen. Und ich glaube, das ist doch die Erwartung auch vieler junger Geschwister hier unter uns, wenn noch einige da sind oder gekommen sind an diesem Nachmittag, dass wir sie nicht beschämen durch unsere Zögerlichkeit, durch unsere Trägheit oder durch unsere Verzagtheit, so wie der David hier betet, lass durch mich nicht beschämt werden, die auf dich harren, Herr der Heerscharen. Und da wird Gott beschrieben als der, dem alle Macht zur Verfügung steht. Und die existiert heute genauso wie vor 1 oder 2000 Jahren. Welcher Einfluss geht von mir und dir aus? Beschämen wir andere durch Hingabe oder beschämen wir sie dadurch, dass wir nicht das Vorbild sind, was junge Leute, junge Christen von uns erwarten? Was geht von meinem Leben aus, von deinem Leben aus? Sind wir ein Ansporn? Sind wir eine Erweckung, eine Ermutigung? Oder wirken wir auf andere einschläfernd? Wir haben im Alten Testament eine schöne Illustration, auch für unsere Zeit. Ich denke da an die Helden Davids, ein sehr schönes Bibelstudium. Am Lebensende Davids erinnert er sich an die Männer, die in jungen Jahren zu ihm gestoßen sind, als er der Verworfene war. Und das ist ganz ergreifend, wie David vor seinem Tod ihnen praktisch ein Denkmal setzt. Und er schildert ihre Taten. Und da wird nochmal deutlich, wie dankbar er dafür war, dass er solche Männer um sich hatte. Und da wird einer beschrieben mit Namen Eliasar, ein wunderschöner Name, in 1. Chroniker 11, Vers 13, auch in der Parallelstelle wird er erwähnt. Und ich lese diesen kurzen Text vor. Dieser Eliasar war mit David in Pass Damim, als die Philister dort versammelt waren zum Kampf. Und dort war ein Feldstück mit Gerste. Und das Volk Israel floh vor den Philistern. Da stellten sie sich mitten auf das Feldstück und retteten es und schlugen die Philister. Und der Herr schaffte eine große Rettung. Ist das nicht eine wunderschöne Illustration auch für unsere Zeit? Wir haben auch ein Feldstück. Wir haben einen geistlichen Segen bekommen. Wir haben auch etwas zu verteidigen. Aber wir sehen heute, wie das alles angegriffen wird von den Feinden Gottes, hier damals die Philister. Und da waren nur zwei. Ein Eliasar, er war mit David. Ein wunderschönes Bild von unserem Herrn Jesus, David, in dieser Situation. Aber der Eliasar vielleicht ein Bild von deinem und meinem Leben. Sind wir mit diesem David? Und die beiden stellen sich mitten auf dieses Stück Gerste und kämpfen gegen die Philister. Und der Herr schafft eine große Rettung. Sie hätten sagen können, wir zu zweit gegen eine Übermacht, unmöglich. Also sie vertrauen auf den Herrn. Und der Herr schenkt durch sie eine Rettung. Der Herr ist der Gleiche. Und wenn du alleine bist oder zu zweit mit dem Herrn, dann kann er auch heute in unseren Umständen Mächtiges wirken. Besonders wenn es darum geht, dass wir unser Feldstück, das, was Gott uns anvertraut hat, verteidigen. Und das Bild finden wir hier auch, wenn wir an diese beiden denken, Paulus und Timotheus. Eine ganz große Ermutigung für uns alle, die wir uns manchmal auch als Einzelkämpfer fühlen, die Wahrheit zum Segen des Volkes Gottes zu verteidigen, unser Leben dafür einzusetzen. Vers 10 und 11, da finden wir das Vorbild des Paulus in Lehre und Leben. Also zuerst einmal kurz zu der Lehre. Du aber hast genau erkannt meine Lehre. Schlachter übersetzt, du bist genau gefolgt meiner Lehre. Und das ist auch eine gute Übersetzung, denn hier wird es deutlich, dass es nicht nur um ein theoretisches Wahrnehmen oder Wissen geht, sondern um ein Verinnerlichen, um ein Folgen, ein Ausleben erkannter Wahrheiten. Also es geht hier nicht nur darum, dass wir die Lehre kennen. Das ist ja das große Problem, gerade auch in vielen konservativen Gemeinden, in den Brüdergemeinden. Wir haben von klein auf bestimmte Lehren immer wieder gehört, aber sie nicht verinnerlicht und sie gar nicht gelebt. Und wenn diese Erkenntnis biblischer Wahrheiten keine Folgen für mein praktisches Leben hat, dann war das Wissen nur Information, die mein Gewissen einschläfert. Und das ist leider ein großes Problem unserer Zeit, auch bei vielen Bibelschülern und Bibellehrern, wo man viel Wissen vermittelt, aber wenn das nicht wirklich unser Leben beeinflusst, dann war es umsonst. Timotheus auf jeden Fall hatte nicht nur gehört und verstanden, was Gott dem Apostel Paulus offenbart hat und anvertraut hat, sondern sein Leben wurde dadurch verändert. Und schenke der Herr, dass es auch von diesem Tag hier ausgeht, dass wir nicht nur mit ein paar Informationen nach Hause fahren, sondern dass wir in unseren Herzen und Gewissen angesprochen werden, bestimmte Dinge zu lassen oder bestimmte Schritte auch zu gehen. Ich erinnere an das schöne Lied, das wir gesungen haben, über diesen einen Weg, den es gibt, den Weg des Wortes Gottes. Aber dann kommt auch der zweite Punkt. Paulus erinnert den Timotheus daran, dass er auch genau erkannt hat, mein Betragen, mein Vorsatz und so weiter, also sein Auftreten, sein ganzes Leben. Und das finde ich ja sehr schön, seine Lebensführung. Und ich glaube, besonders für die jungen Christen unter uns ist das ganz, ganz wichtig, dass sie bei uns Älteren oder Alten in unserem Leben ein Vorbild sehen, dass sie auch ermutigt, die Lehren, die uns wichtig sind, die wir vermitteln möchten, ernst zu nehmen und sich davon beeinflussen zu lassen und verändern zu lassen. Und das ist dann eine große Hilfe, auch biblische Lehre zu schätzen und zu praktizieren. Und ich glaube hier, ich wiederhole mich, liegt eine große Not in unseren konservativen Versammlungen, weil wir durch unser praktisches Leben die Lehre Gottes und des Neuen Testamentes gar nicht attraktiv machen oder gar nicht lebenswert vorstellen. Spurgeon, den ich sehr schätze und liebe, und ich hoffe, ihr kennt alle wenigstens das eine oder andere Buch von ihm, der schreibt in dem Buch Ratschläge an Prediger, das hat er geschrieben, oder das ist geschrieben worden, aufgezeichnet worden, wenn er seine Vorträge für sein Predigerseminar in einer ungezwungenen Weise dann weitergegeben hat. Der erzählt von einem Prediger, über den sein Publikum sagte, wenn dieser Prediger auf der Kanzel ist, sollte man ihn nicht mehr herunterlassen. Und wenn er unten ist, dann sollte man ihn nicht wieder hinauflassen. Versteht ihr den Gedanken? Wenn er predigt, dann predigt er so gewaltig und so schön, ja, man möchte man stundenlang zuhören. Aber wenn er unten ist, man guckt sein Leben an, dann müsste man eigentlich sagen, der darf nie wieder auf die Kanzel. Ich finde das sehr treffend ausgedrückt und ich hoffe, dass das nicht auf mein Leben zutrifft. Aber vielleicht ist das doch eine Gefahr für uns alle, dass wir schöne Reden halten, aber wenn man unser Leben unter die Lupe nimmt, na, was hat der dann auf der Kanzel zu suchen? Vielleicht macht das auch der eine oder andere in diesen Momenten hier denken. Und so ist das wichtig, dass unsere Lehre und unser Leben in Übereinstimmung ist. Und er fügt dann hinzu, Spurgeon, wir wollen nicht Diener Gottes vor dem Altar und Söhne Belials außerhalb der Stiftshütte sein. Eine Anspielung auf welche Bibelstelle? Kommt, schlaf nicht ein. Wofür haben wir das Alte Testament? Da ist doch eine ganz klare Anspielung. Bitte? Oh, jetzt bin ich ja fertig. Ich lese den Satz nochmal. Wir wollen nicht Diener Gottes vor dem Altar und Söhne Belials außerhalb der Stiftshütte sein. Auf wen trifft das zu?
Auf die Priester.
Ja, endlich. Dieter, du hast uns hier gerettet. Auf die Söhne Elis, meinst du, oder?
Bitte?
Die Söhne Elis. Vor der Stiftshütte, die bei den Frauen lagen. Hast du nicht dran gedacht? Ja, genau. Das ist eine ganz treffende Illustration. Sie waren Priester vor dem Altar und auf der anderen Seite vor der Stiftshütte lagen sie bei den Frauen. Haben das Volk Gottes bestohlen. Sobald die ihre Opfergaben brachten, haben sie erstmal für sich genommen und lagen dann offiziell mit den Frauen zusammen. Also Unmoral verbunden mit Geldliebe. Das ist genau das Bild unserer Christenheit oder vieler Führer unserer Tage. Diese beiden Punkte, die ja wie Zwillinge sind. Und wie schön, wenn wir dann Vorbilder haben. Ich denke an George Whitfield, seine Biografie, die lese ich alle Jahre wieder von Benedikt Peters. Das ist so ermutigend, gerade wenn man in der Gegenwart so wenig Vorbilder hat, sein Leben zu sehen, wohl der größte Evangelist nach dem Apostel Paulus, würde ich sagen, der ja zu Tausenden, manchmal 60.000, 70.000 Menschen sprechen konnte im 18. Jahrhundert, unwahrscheinlich begabt, aber auch ein sehr, sehr demütiger Mann, schon mit 56 Jahren heimgegangen. Er war einer neben John und Charles Wesley, der Erweckungsprediger in dieser Zeit. Der hatte kurz vor seinem Tod, einige Jahre vor seinem Tod, einen jungen Mann aus der Gosse geholt, so pflegen wir zu sagen. Also einer, der wirklich in tiefsten Sünden und Gebundenheit lebte, der zum Glauben kam, den hat er aufgenommen in seine Wohnung. Und 2 Jahre hat er mit ihm zusammen dann gelebt und gewohnt. Wäre auch mal ein schöner Vorschlag für die älteren Brüder unter uns hier, muss ich mir selbst auch sagen, sowas zu praktizieren. Und nach dem Heimgang von George Whitfield, mit 56 Jahren ist er schon gestorben, da hat dieser Cornelius Winter, den er aufgenommen hat, ein kurzes, bewegendes Zeugnis über die Erfahrungen mit diesem George Whitfield niedergeschrieben. Das kann man ausführlich lesen in der Biografie über Whitfield. Und ich zitiere nur ein paar Sätze daraus. Er war also 2 Jahre mit ihm auf einem Zimmer. Er lebte, wie George Whitfield jeden Morgen um 4 Uhr pünktlich aufstand, abends pünktlich um 10 Uhr ins Bett schlich oder ging oder fiel. Er hat ihm im Arbeitszimmer assistiert. Er hat an seinem Tisch gesessen, mit ihm gegessen und im gleichen Zimmer auch geschlafen. Das ist praktische Zweier- oder Jüngerschaft. Und ich zitiere jetzt einen Satz aus dem, was er schreibt. Ich kenne ihn aus solcher Nähe, dass ich ihn von jeder Anklage freisprechen muss, es sei je irgendetwas unecht oder gekünstelt gewesen. Also er hatte seine Predigten gehört, er hat miterlebt, wie er seine stille Zeit machte, wie er den ganzen Tag über mit Menschen redete oder umging, aber auch mit seinem Herrn umging. Und er konnte als Augenzeuge bekennen, da war nie etwas gekünstelt oder unecht oder unnatürlich. Wie schön, wenn das so ein junger Mann, der sicherlich kritisch zugesehen hat, etwas sagen kann über seinen geistlichen Vater. Paulus konnte in 1. Korinther 11, Vers 1 den Korinthern schreiben, seid meine Nachahmer gleich wie auch Christus. Also wenn wir uns an dem Herrn orientieren, wenn unser Leben wenigstens in Ansätzen irgendwie doch etwas von dem Herrn widerspiegelt, ja, dann können wir auch sagen, seid meine Nachahmer. Ich werde das nicht sagen können, aber Paulus konnte es sagen. Und das ist wunderschön. Und deswegen konnte er auch den Timotheus in 1. Timotheus 4, Vers 16 auffordern, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Pass auf dich auf. Paulus war das große Vorbild. Und deswegen noch einmal auch die Ermutigung für die jüngere Generation unter uns. Lest Biografien, die spornen an, die erweitern unseren Horizont, die machen Mut. Wir können aus ihren Fehlern lernen. Und uns gerade in unserer Zeit doch auch ausrichten lassen, Maßstäbe neu erkennen für unser Leben. Lest Biografien. Paulus schreibt den Titus in Titus 2, Vers 10. Das schreibt er da speziell auch an die Angestellten oder den Geschwistern, denen der Titus sagen soll, sie sollen die Lehre unseres Heiland Gottes zieren. Und da steht im Griechischen ein Wort, von dem man Kosmetik ableitet, da steht Kosmeo. Und darüber freue ich mich jedes Mal, wenn ich diesen Vers lese. Also unser praktisches Leben soll eine Zierde des Evangeliums sein oder der Lehre der Heiligen Schrift. Nun, ich brauche hier den Anwesenden nicht erklären, was Kosmetik ist. Das braucht man bei festlichen Angelegenheiten, um ein bisschen Schokolade auf den Kuchen zu verstreuen oder ein paar Blumen irgendwo hin zu, das ist auch eine Zierde. Manche Schwestern meinen, ihrer äußerlichen Schönheit noch eine draufzusetzen und nehmen dann ein wenig Parfüm oder Schminke oder sonst irgendetwas, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber hier wird das Wort gebraucht, um die Lehre Christi zu zieren. Ist das nicht ein schöner Auftrag für uns im Alltag, eine Zierde der Lehre Gottes des Neuen Testamentes zu sein, sie attraktiv zu machen, sie anziehend zu machen, etwas, was wertvoll ist, ja wirklich auch attraktiv zu machen, sodass man das doch auch haben möchte. Da wird auch unser Versagen, mein Versagen sehr, sehr deutlich. Aber das, meine ich, möchte unsere ungläubige Welt und auch unsere junge Generation an uns sehen, dass wir das, was uns wichtig ist, was wir heute hier betonen in den Vorträgen, ja, dass wir das so ausleben, dass wir es anziehend machen, gerade für die, die noch ein bisschen davor oder daneben stehen. Und hier in diesem Kapitel erinnert Paulus sein geistliches Kind an besondere Aspekte seines praktischen Lebens. Da können wir jetzt nicht viel drüber sagen. Es geht um den Vorsatz oder seine Motivation, um den Glauben, um die Geduld, um die Liebe, das Ausharren, der Folgen und Leiden, die Paulus ihm vorgelebt hat. Denke daran. Also er erinnert seinen jungen Mitarbeiter an all das, was er auf den gemeinsamen Reisen mit ihm erlebt hat und was er an geistlichen Qualitäten im Alltag des Paulus gesehen und beobachtet hat. Seine Motivation, seine Hingabe, seine Ausdauer, aber auch die Leiden. Und erinnert hier dran, was er alles erlebt hat. In Ikonium, Apostelgeschichte 14, Vers 5, ein ungestümer Angriff, man wollte sie damals misshandeln, steinigen und dann sind sie geflohen. In Antiochien, verfolgt und vertrieben. In Lystra, wo Timotheus aufgewachsen ist und wahrscheinlich auch in der Gemeinde das mitbekommen hat, wie Paulus gesteinigt wurde, zu Stadt hinaus geschleift wurde in der Annahme, er sei gestorben. Apostel 14, Vers 19 und 20. Ja, das hatte der Timotheus doch alles entweder miterlebt oder davon gehört. Aber der Herr hatte ihn, Paulus, errettet und am Leben erhalten. Vers 11 am Ende. Aus allen hat der Herr mich errettet. Und dann kommt eine bedenkenswerte und beschämende Erfahrung, Verheißung in Vers 12. Und ich nehme an, dass die meisten von euch das in der Bibel unterstrichen haben. Alle aber auch, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Wie schön, dass wir am Anfang dieser Stunde gebetet haben für Geschwister, die in solchen Verfolgungssituationen leben. Das hat uns der Herr auch verheißen. Und hier sagt Paulus, alle, die gottselig oder man kann auch sagen gottesfürchtig oder zur Ehre Gottes, früher hat man auch gesagt oder übersetzt fromm, leben möchten, die den Wunsch haben, das zu tun, die werden verfolgt werden. Der Jesus hat es uns verheißen in Johannes 15, Vers 20, unter anderem, es gibt viele Stellen, ein Knecht ist nicht größer als ein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und das sind Dinge, an die wir uns erinnern müssen, weil wir auch heute in einer Christenheit leben, die genau das Gegenteil sagt und wo Bücher erscheinen mit dem Titel »Die Welt umarmen«. Also macht euch mit der Welt eins, geht zu der Welt hin, geht in die Politik, in die Kultur und so weiter, durchdringt sie, Transformation, Kontextualisierung dergleichen mehr. Aber der Jesus hat uns etwas anderes gesagt, dass die Welt durch das Kreuz für uns gekreuzigt sein sollte und wir auch dieser Welt. Natürlich sollen wir das Evangelium hineintragen in alle Welt, aber wir sollten nicht darauf warten, dass wir umarmt werden, sondern ganz im Gegenteil. Das wird hier sehr, sehr deutlich gesagt. Nochmal ein schönes Zitat von Spurgeon. Und ich hoffe, mit diesen Zitaten mache ich euch ein bisschen Geschmack, auch seine Predigten zu lesen, seine Bücher. Den Weg zum Himmel werden wir mühsam auf dem Zahnfleisch kriechend erreichen. Wir werden nicht mit vom Wind geblähten Segeln in den Himmel gleiten, wie Seevögel mit schönen weißen Schwingen, sondern unsere Fahrt geht oftmals mit zerfetzten Segeln, knarrendem Mast und Tag und Nacht arbeiten Schiffspumpen voran. Wir werden die Stadt bei Torschluss nicht eine einzige Stunde früher erreichen. Und mit dieser Bildersprache macht er uns doch deutlich, was uns erwartet, wenn wir wirklich gottselig leben wollen. Es geht nicht ohne Widerstände, auch wenn die heute hier in Deutschland noch etwas anders aussehen wie jetzt in Nordkorea oder in Syrien oder sonst wo. In allen Evangelien hat der Jesus wiederholt deutlich gesagt, dass Nachfolge Jesu immer mit Verfolgung untrennbar verbunden ist, aber auch mit Glückseligkeit. Denken wir an die Seligpreisungen. Glückselig, wenn sie euch schmähen und verfolgen um meines Namens willen, glückselig seid ihr. Freut euch und frohlockt. Das hat der Jesus den Jüngern immer wieder gesagt. Und aus der Apostel in Apostel 5, Vers 40 im Synedrium der Juden damals geschlagen wurden und ihnen geboten wurde, nicht mehr im Namen Jesu zu reden, da lesen wir dieses schöne Wort, dann verließen die das Synedrium, sich freuend, dass sie gewürdigt waren, für den Namen Schmach zu tragen. Nun, das lesen wir gerne, aber wenn wir dran denken, was auch die Kinder und was viele jetzt in Syrien, in Nordkorea erleben, ja, da können wir uns wirklich nur schämen. Die Bibel sagt, oder damals haben die es empfunden, das war eine Würde, für den Namen Schmach zu tragen oder zu leiden. Und ich denke, dass wir aus diesen Versen schließen dürfen, wenn wir, die wir hier sitzen, keinen Widerstand, keinen Hass von Seiten der gottlosen Welt oder der untreuen Christenheit erfahren, dann stimmt irgendetwas nicht mit uns. Das heißt jetzt nicht, dass wir das provozieren müssen. Das heißt auch nicht, dass wir jetzt alles Mögliche unternehmen müssen, nur ja, mal um ins Gefängnis zu kommen. Diese Mentalität, die habe ich auch kennengelernt bei manchen Geschwistern. da brauche ich keine Geschichten von zu erzählen, die also einfach durch ihr Verhalten so provozieren, aber negativ provozieren, dass man sie dann verhaftet oder anklagt oder anzeigt und einsperrt und sie meinen dann, Märtyrer zu sein. Nein, das sollte nicht der Fall sein, sondern wir sollten um unseres Zeugnisses willen, unsere Liebe zum Herrn, das sollten wir geschmäht werden. Und dann dürfen wir uns freuen, wenn wir dafür leiden dürfen. Das Evangelium, wenn wir es treu predigen und leben, ist und bleibt eine Provokation, ist ein Ärgernis. Das hat Paulus im Römer- und Korintherbrief sehr, sehr deutlich gesagt. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Das kann man heute noch beobachten oder in vergangenen Jahrzehnten in China. Heute hat der Druck ja nachgelassen unter Mao Zedong. Oder ich denke an den Pastor Heinrich Kemner. Vielleicht darf ich euch zur Ermutigung eine Szene aus seiner Lebensgeschichte vorlesen. Und ich bin so dankbar, dass wir doch wenigstens in den vergangenen Jahrzehnten treue Pastoren hatten. Ich denke an den Heinrich Kemner. Wahrscheinlich kennen manche ihn von dem Glaubenswerk Krelingen in der Heide, das er gegründet hat. Es war wirklich ein knurriger, kantiger Pastor, geprägt worden von Johannes Busch, dem Bruder von Wilhelm Busch. Der war so sein Mentor, Johannes Busch, auch schön. Manchmal habe ich den Eindruck, dass mit dem Heimgang dieser Männer irgendwie zumindest in der evangelischen Kirche und auch in den Gemeinschaftskreisen etwas verschwunden ist, was man kaum noch wiedererkennt. Diese Treue zum Herrn, dieser Mut, ihn zu bekennen, das hat mich immer sehr, sehr erfreut. Er ist recht alt geworden und war schon in der Hitlerzeit, in der Nazizeit Pastor und stand natürlich im Visier der Nazis, der SS und so weiter. Er hat dann immer ein klares Wort geführt, auch die Leute manchmal etwas provoziert und kriegte natürlich dann auch eine Einladung von der Kreisleitung. Jetzt stellt euch mal folgende Szene vor. Also er wird also von den SS-Kreisleitern eingeladen, er kommt, Zitat, als ich beim Eintritt mit Heil Hitler grüßte, war die höhnische Antwort, Sie sagen Heil Hitler? Aus Überzeugung, Herr Kreisleiter. Aber hören Sie die Erklärung. Der Gruß Heil Hitler ist nicht eine Reverenz wie bei Schiller vor dem Tellshut. Der Gruß ist bei mir Gebet. Es ist in keinem anderen Heil und auch kein anderer Name dem Menschen gegeben, darin sie können selig werden, als allein der Name Jesus Christus. Wenn ich Heil Hitler sage, dann bete ich, Herr, schenke Hitler die Erleuchtung, dass er das Heil in dir als einzige Hilfe im Leben und Sterben annimmt. Das war kernig. Der Kreisleiter schwieg höhnisch und lächelte, bevor er fragte, warum haben Sie Ihren aufsässigen Kirchenvorstand nicht mitgebracht? Antwort, in die Höhle des Löwen geht man am besten allein. Finde ich auch nett. Wissen Sie nicht, dass ich Sie dahin bringen kann, wo Ihre Freiheit am Ende ist? Seine Antwort, als ein Größerer als Sie vor einem noch Größeren mit seiner Macht protzte, erwiderte der noch Größere, du hättest nicht die Macht, sie wäre dir denn von oben gegeben. Noch haben Sie als Kreisleiter Macht, aber wie lange wissen Sie nicht? Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit gutem Gewissen von Ihrer Macht einmal Rechenschaft geben können. Dann schreibt er, nach diesem Verhör war mir klar, dass ich mit allem rechnen musste. Ein paar Tage später, nach einer Beerdigung, fährt er mit seinem Fahrrad zurück. Zitat, als sie mich überfielten, mich mit Schlägen traktierten, in den Wald führten, man verhöhnte mich, man wollte sehen, ob ich jetzt meines Glaubens gewiss sei, im Schein der Taschenlampe und vor der entsicherten Pistole musste ich niederknien. Als ich die Pistole schon an der linken Schläfe fühlte, schlug ich sie in letzter Sekunde zur Seite, warf gleichzeitig den Kopf vor, die Kugel ging an meinem Kopf vorbei, es kam zu einem erbitterten Kampf, bei dem mir zuletzt noch die Schädeldecke mit dem Revolverschaft eingeschlagen wurde. Wie durch ein Wunder war es mir gelungen, den S-Mann, der als schwerer Schläger bekannt war, durch Bauchschläge schachmatt zu setzen. Blutüberströmt erreichte ich dann das Pfarrhaus wieder und dann ging es dann so weiter. Das ist ein schönes Beispiel für ein freudiges, mutiges Bekenntnis zum Herrn. Und ich wünschte, dass wir das nicht nur in Büchern aus vergangenen Jahrzehnten lesen, sondern dass wir das auch in unserer Zeit leben. Dieser Heinrich Kämmerer hat mal diesen schönen Satz geprägt: Wir brauchen keine unnatürliche Heiligkeit, sondern eine heilige Natürlichkeit. Das ist auch ein schöner Satz. Unnatürliche Heiligkeit, die haben wir in unseren Versammlungen zuhauf. Aber eine heilige Natürlichkeit, die fehlt uns so sehr. Aber die ist glaubwürdig. Wir haben heute Nachmittag vor Beginn der Stunde für Nordkorea gebetet. Und auch da möchte ich ein Beispiel nennen. Das kann man nachlesen in einem Buch von einer Frau, Soon Ok Lee, eine Koreanerin. Lass mich eure Stimme sein. 6 Jahre in Nordkoreas Arbeitslagern. Sie kam als Ungläubige in dieses Lager. Sie wurde verleumdet von irgendeinem Arbeitskollegen, der auf ihren Posten neidisch war. Und sie ist auch ungläubig aus diesem Lager rausgekommen. Aber was sie da erlebt hat, später ist sie zum Glauben gekommen, das hat sie niedergeschrieben. Und was sie besonders bewegt hat, das waren die gläubigen Frauen in dem Gefängnis. Das beschreibt sie, ich will es hier ganz kurz machen, wie gerade die, die gläubig waren, besonders hart behandelt wurden, um sie dazu zu bringen, ihren Glauben abzusagen. Aber die meisten blieben ihrem Glauben treu. So, dann wurden sie, hat man ihnen Versprechungen gemacht, wenn sie ihren Glauben verleugnen würden, dann bekämen sie die Freiheit, die Freilassung. Aber wenn sie dann nicht darauf eingingen, dann wurden die Strafen verschärft. Und so mussten dann diese Frauen die Fäkalien fortschaffen, die Toiletten reinigen und so weiter und so weiter. Und diese Autorin schildert dann, was sie dann gesehen hat und was sie gar nicht verstehen konnte. Während der Monsunzeit musste ein Team von 6 Gefangenen eine Tonne menschlicher Exkremente in strömenden Regen zu dem großen Fäkalientank tragen. Aber es war schwer, diesen Tank zu öffnen, oben die Klappe, und eine Frau namens Ok Dan Lee stieg auf den Tank, um ihn zu öffnen. Sie öffnet ihn, aber der Regen hat die Wände des Tanks rutschig gemacht und sie rutscht aus und fällt in diesen Tank mit Fäkalien. Als die anderen Frauen dies sahen, versuchen sie, sie zu retten. Dazu hätten sie ein Seil gebraucht, da der Tank so tief war. Da es keins gab, versuchte eine von Ogdans Freundinnen, ihr zu helfen. Schwester, kommst du raus? Fragte sie. Nicht so gut, antwortete Ogdan. Warte, ich komme und helfe dir. Ein Wärter versuchte, sie aufzuhalten. Geh da nicht rauf, wenn ihr dein Leben liebst. Lass sie sterben. Doch die Frau kletterte auf den Tank, um Ogdan herauszuhelfen. Aber der Tank war immer noch zu hoch. Darauf sprang die nächste Frau hinein und die nächste. 4 Frauen stiegen in den Tank, um ihre Freundinnen, ihre Schwestern zu helfen. Und jede versuchte zuerst, die andere nach oben zu drücken. Der Wächter befahl, die Tankklappe zu schließen. Dies geschah und die Frauen blieben in dem Tank. Menschliche Fäkalien bilden Gase, die so giftig sind, dass sie in kurzer Zeit tödlich wirken. Niemand versuchte, die Leichen herauszuholen. Später erfuhr ich, dass die 4 Frauen, die in den Jauchetank gesprungen waren, um Ogdan zu retten, Christinnen waren. Sie hatten ihre Liebe zu ihrem Gott tatkräftig bezeugt. Damals konnte ich ihr Verhalten nicht begreifen, weil ich ihren Gott nicht kannte. Diese Frauen durften nicht miteinander reden, aber sie waren bereit, füreinander zu sterben. Ist das nicht ein schönes Zeugnis? Und das ist ein ganz aktuelles Zeugnis aus unserer Zeit. Das ist nicht zu fassen, aber das geschieht in unseren Tagen. Beten wir weiter für Nordkorea und auch für die Regierung dort. Nun, wenn wir uns hier in Deutschland zur uneingeschränkten Autorität der Bibel bekennen, dann werden wir nicht eingesperrt. Aber wir werden auch in irgendeiner Weise Spott und Häme und Unterstellungen erleben und wir werden auch leiden in irgendeiner Form. Und das nicht nur von solchen, die Christus ablehnen, sondern vielleicht auch von solchen, die Brüder und Schwestern sind, aber nicht bereit sind, dem Wort Gottes zu horchen. Ich erinnere nur an etwas, was auch heute Morgen erwähnt wurde. Stichwort Homosexualität, Abtreibung, Sterbehilfe. Wenn wir uns da zur Bibel, zu unserer Überzeugung öffentlich bekennen, auch unter uns Christen, dann werden wir auch Ablehnung und auch manchmal scharfe Worte zu hören bekommen. Und wer weiß, welche Zeiten auf uns zukommen. Dann werden auch in Deutschland wieder, das kann man jetzt schon erleben, in manchen Situationen, ich erinnere an Berlin, dass da wieder faule Tomaten, Eier und auch manchmal Steine fliegen. Vers 13, und das ist der Gegensatz. Also alle, die gottselig leben wollen, den Wunsch haben, Gott zu gefallen, sie werden Druck kriegen, irgendwie. Die bösen Menschen aber, die werden ungestört, möglicherweise sogar vom Staat finanziert, ihre Parolen und ihre Praktiken weitertreiben und ausleben können. Und dann kommt dieses zweite Du aber. Du aber, bleibe in dem, was du gelernt hast. Beim ersten Du aber ging es um Erkenntnis, um Wissen und Hören. Und jetzt kommt der Auftrag, bleibe bei dem Erlernten, bei deinen Überzeugungen, die du nicht nur übernommen hast, denn du weißt, von wem du gelernt hast. Und dieses Wort wem ist im Griechischen im Plural, das heißt, da sind mehrere gemeint, nicht nur der Paulus, sondern da wird erwähnt, Mutter und Großmutter, das waren Vorbilder. Dann die Brüder in Ikonium und Lystra, die hatten ja auch Timotheus empfohlen, Paulus könnte ihn noch mitnehmen auf seinen Reisen, weil er treu war, ein Jünger war. Und natürlich auch Paulus war einer von denen, von dem er gelernt hat. Und dann in Vers 15, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Seligkeit durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Kenntnis der Heiligen Schrift. Damals war es das Alte Testament. Und auch das Alte Testament, und da müsst ihr jetzt auch mal mitdenken und mithören, hat die Kraft, weise zu machen zur Errettung. Damals hatte Timotheus nur das Alte Testament. Vielleicht gab es schon das Lukas-Evangelium, manche nehmen das an, den einen oder anderen Brief von Paulus, aber mehr hatten sie nicht. Aber das Alte Testament, ist das weise zu erretten? Offensichtlich, durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Der Jesus selbst hatte den Juden damals gesagt, Johannes 5, Vers 39, ihr erforscht die Schriften, das Alte Testament, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Also das Alte Testament redet von der Erlösung, von dem Erlöser. Ich erinnere nur ganz kurz an die Opfer im dritten Buch Mose. Auf dem Büchertisch findet ihr auch ein schönes Buch darüber von unserem Bruder Werner Mücher. Oder das Passafest, 2. Mose 12, die Feste des Herrn sowieso. Die Bedeutung des Blutes im Alten Testament, die eherne Schlange, Jesaja 53. Das ist doch das Evangelium im Alten Testament. Oder Habakuk 2, Vers 4, dieses Wort, was den Martin Luther so beeindruckt hat und sicherlich auch dann zur Umkehr und zur Heilsgewissheit geführt hat. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das wird im Neuen Testament zitiert, aber es steht im Alten Testament schon. Also auch das Alte Testament ist in der Lage, weise zu machen zur Seligkeit. Erinnern wir uns auch an Johannes den Täufer, der auch nur das Alte Testament kannte, aber der ausrufen konnte, als er Jesus zum ersten Mal sah, wie wir annehmen, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das Evangelium, Lamm Gottes, da ist es. Jahrhundertelang drauf gewartet, jetzt ist er da. Im Alten Testament können wir das Evangelium kennenlernen. Ja, dann noch kurz zu Vers 16 und 17. Ein paar Minuten habe ich noch, Matthias. Das sind ja ganz wichtige Aussagen, worüber viele kluge Bücher geschrieben wurden. Eins davon habt ihr reichlich von Gebrauch gemacht, sind alle weg. Schicken ja zum selben Preis nach, wenn ihr möchtet. Fakten des Glaubens. Hier nur ganz kurz. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Da steht im Griechischen ein Wort, das man übersetzen müsste oder könnte, auch mit eingehaucht, was an den Hauch und den Atem Gottes erinnert. Ohne Ausnahme verbal inspiriert. Nun, viele kritische Theologen zitieren diesen Vers, aber sie stellen einen anderen Zusammenhang her. Sie sagen oder übersetzen, alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze und so weiter. Zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung. Also nur das, was wir erkennen in der Bibel, was von Gott inspiriert ist, das ist Nütze. Natürlich sind viele Geschichten und Schöpfungsgeschichte und so weiter für uns nicht denkbar und deswegen auch nicht inspiriert. Ich war vor einigen Wochen auf einer Tagung der Deutschen Evangelischen Allianz Lernforum in Bad Blankenburg, da dann ein Bruder, wie ich annehme und auch glaube, ein Professor, Doktor sowieso, über die Bibel gesprochen, über die Schönheit der Bibel, den Wert der Bibel in 12 Punkten, wie inspiriert Gottes Wort ist. Und dann klärt er anschließend in 7 Punkten, was die Bibel nicht ist. Sie ist nicht inspiriert, wörtlich. Es gab keinen Adam und Eva. Es gab keine 6-Tage-Schöpfung und so weiter und so weiter. Und dann redet man von der Schönheit der Bibel, von der Inspiration der Bibel und wie gerade auch die ersten Kapitel voller geistlicher Wahrheiten sind, aber sind historisch natürlich nicht wahr. Man muss sie einfach nur entmythologisieren und sie geistlich deuten. Wir werden großen Gewinn davon haben. Also da wird der Jesus mit einem, oder die Inspiration der Bibel mit einem Judaskuss verraten. Man bekennt sich zur Schönheit der Schrift, zur Inspiration, meint aber ganz etwas anderes. Und ihr lieben Geschwister, das ist leider heute die gängige Meinung. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ich habe manche Freunde, von denen ich weiß, dass sie wiedergeboren sind und mit denen wir jahrelang zusammen waren und gebetet haben und Menschen gerungen haben, die genau das Gleiche heute sagen. Bei aller Frömmigkeit, bekannte Autoren, fragt sie mal, ob sie glauben, dass Adam und Eva Personen waren, die wirklich gelebt haben. Da fangen die an zu flattern. Da geben die keine klare Antwort drauf. Es ist ja heute schon erwähnt worden, wie wichtig das ist, dass wir diese biblischen Wahrheiten nicht nur für uns glauben, sondern uns auch dazu stehen und sie bekennen. Also, die ganze Bibel ist von Gott eingehaucht. Hier wieder natürlich das Alte Testament, aber das dürfen wir auch anwenden auf das Neue Testament. Dann ist die Bibel, die Schrift, nützlich zur Lehre. Sie vermittelt uns Wissen über die Entstehung der Welt, die Schöpfung, über den Menschen und seine Bestimmung, über die Sünde und die Folgen der Sünde, dann über die Erlösung, Gemeinde, Gottesdienst, die Heilsgeschichte Gottes und auch ein Leben in Gottesfurcht und so weiter und so weiter. Die Bibel liefert aber nicht nur Wissen, sondern sie überführt. Das ist der nächste Punkt hier. Also sie ist einmal eingegeben, inspiriert, sie ist nützlich zur Lehre. Drittens, sie überführt, sie deckt Sünde auf, macht Sünde bewusst. Ich glaube, Werner, du hattest schon Hebräer 4 erwähnt, zitiert. Hebräer 4, Vers 12, Gottes Wort ist lebendig und wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Die Bibel überführt. Und deswegen bitte ich, habt Mut, die Bibel zu zitieren. Unsere Worte, gut, Gott kann sie benutzen, Menschen zu überführen. Aber das Wort Gottes hat Kraft. Es überführt. Und wie viele kennen wir? Und die Gideons, Peter kann das bezeugen, durch das Lesen einer Bibel. Ich denke an einen weltbekannten Geschäftsmann, der mir seine Geschichte erzählte. Einer, von dem man das überhaupt nicht erwartet. Sitzt im Hotelzimmer, zieht dann Schubfach auf, ist eine Gideon-Bibel drin und kommt durch das Lesen der Bibel zum Glauben. Ein Mann, der zig Zeitungen verantwortet und ganz schlicht und einfach gelernt hat zu glauben, ohne dass er eine Predigt gehört hat, sondern er hat in einem Gideon-Testament oder eine Gideon-Bibel gelesen. Gottes Wort hat Kraft. Aber viertens, die Bibel weist auch zurecht. Sie überführt nicht nur, sondern sie weist uns auch den Weg. Herr, weise uns deinen Weg, haben wir gesungen. Sie bringt Ordnung in unser Leben. Die Bibel ist unseres Fußes Leuchte. Psalm 119, Vers 105, kennen wir alle. Ein Licht auf unserem Pfad. Also wir sehen, wohin wir gehen können. Dann fünftens, die Bibel erzieht oder unterweist uns in der Gerechtigkeit. Hier steht im Griechischen ein Wort, Paideia, davon man das Wort oder den Begriff Pädagogik ableitet, was auch bedeutet, aufziehen, begleiten, anleiten zu einem gerechten und gottesfürchtigen Leben. Und das Ziel ist, der sechste Punkt, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, ganz zubereitet, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet oder geschickt. Also fertig, ausgebildet, um ein nützlicher Diener Gottes zu sein. So, jetzt habe ich mich einigermaßen an die Zeit gehalten und würde gerne zum Schluss diesen wunderschönen Psalm oder einige Verse vorlesen aus Psalm 19. Und ich hoffe, dass das Wort Gottes wirklich seine Kraft erweist, wenn wir es lesen. Und das ist so ein wunderschöner Psalm, der zuerst die Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung deutlich macht, Aber dann in Vers 7 oder in Vers 8, je nach Übersetzung, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, erquickend die Seele. Und David, ja, der hatte wahrscheinlich nur die 5 Bücher Mose. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, macht weise den Einfältigen. Die Vorschriften des Herrn sind richtig, erfreuen das Herz. Und das Gebot des Herrn ist lauter, erleuchtend die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, bestehend in Ewigkeit. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit. Sie sind gerecht allesamt. Und dann überschlägt er sich hier, um Bilder zu gebrauchen für die Schönheit der Schrift. Sie, die köstlicher sind als Gold und viel gediegenes Gold, süßer als Honig und Honigseim. Auch wird ein Knecht durch sie belehrt. Im Beobachten derselben ist großer Lohn. Und dann endet er diesen Psalm, nachdem er das Wort Gottes in seiner Schönheit, in seinem Wert beschrieben hat, mit dem letzten Vers. Und er denkt an seine Worte und dann denke ich an meine Worte. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Ist das nicht ein wunderschöner Psalm? Schenke der Herr, dass wir Gottes Wort lieben, dass wir es auf uns wirken lassen, dass wir es treu predigen und dass wir Gottes zutrauen, dass es Herzen verändert, dass es Felsen zerschlägt und dass es Weise macht zur Seligkeit. Amen.